Herzlich willkommen zum Chef-Talk-Podcast einer Sonderedition. Mein Name ist Jan-Henrik Kalinowski und wir dürfen gemeinsam die spannendsten Köpfe aus der Wirtschaft, Politik und Gesellschaft kennenlernen, mit ihnen darüber sprechen, wie sind sie erfolgreich geworden und was glauben sie eigentlich, was sind die nächsten großen Dinger und wie können wir persönlich selber wachsen. Und wir haben uns etwas sehr, sehr Besonderes überlegt, was es so wahrscheinlich in der Form noch nicht gab. Wir haben eine Reihe ins Leben gerufen mit einem der vermutlich erfolgreichsten B2B-SaaS-Founder in Deutschland, der jetzt seine zweite Firma aufbaut und der gesagt hat, hey, lass uns diesen kompletten Prozess dokumentieren. Lass uns wirklich knallhart reingehen. Lass uns nicht dieses ganze Wischiwaschi machen, sondern lass uns wirklich schauen, was passiert. Und dafür wird diese neue Reihe sein. Es wird darum gehen, seine erste Firma hat er für 100 Millionen aufgebaut. Jetzt will er seine nächste Firma für 1 Milliarde aufbauen. Wie funktioniert das eigentlich?
Selfmade Entrepreneur. First kommen 0 auf 20 Millionen Euro.
Dann Exit. Wir beide kennen uns schon lange, lange persönlich. Ich darf seit vielen Jahren deine Reise begleiten. Du begleitest mich dabei, wie ich Cheftreffer aufbaue. Ich habe dich dabei begleitet oder durfte am Seitenrand beobachten, wie du deine letzte Company sehr erfolgreich aufgebaut hast. Und wir beide haben gesagt so, oder du kamst zu mir und hast gesagt, ey Henny, ich bin jetzt dabei, eine neue Company aufzubauen, aber wir müssen jetzt mal ein bisschen was anderes machen. Wir müssen mal richtig was raushauen. Und erzähl doch mal, warum sitzen wir jetzt hier, worum wird es gehen, was haben wir eigentlich die nächsten Wochen und Tage vor?
Also ich glaube, der Hauptgrund ist, dass wir einfach Building in Public sozusagen machen wollen mit dem, was wir jetzt machen, bauen ein neues Startup auf und ich habe mir einfach gedacht, so als ich mein erstes Startup gegründet habe, es wäre einfach ultra geil gewesen, wenn es irgendwie so eine Podcast- oder YouTube-Videoreihe oder sowas gegeben hätte, wo so die ganz konkreten, wesentlichen Schritte drin vorkommen, wie geht man bestimmte Dinge an, wie löst man bestimmte Probleme. Und das, was so draußen an den Podcasts so existiert, ist meistens so die Erfolgsgeschichten. Okay, mega geil und aufgebaut und mega viel erreicht, aber wie genau bist du da hingekommen? Und was ist auch ehrlicherweise so der Struggle gewesen und durch welche Täler bist du auch durchgegangen? Das kommt immer so ein bisschen zu kurz. Und die Idee ist, dass wir einfach diesmal wirklich die Hosen runterlassen, building our next startup to a unicorn in public.
Ja, ja, ja. Und ich glaube, das Besondere ist ja, du hast es eben schon gesagt, die meisten Leute kenne ich ja gar nicht so. Du hast gesagt, das ist jetzt deine zweite oder dritte Podcast-Folge erst. Aber ich glaube, um mal allen zum Beginn eine Einordnung zu geben, wer du eigentlich bist und was du gemacht hast, ich habe so ein paar Zahlen vorbereitet, aber dann kannst du dich selber nochmal vorstellen. Du hast deine erste Tech-Company, Halo, ein Social Internet, aufgebaut. Du hattest über 300 Mitarbeiter. Du hast es am Ende erfolgreich gebootstrapped, also ohne externe Investoren. Dir und deinem Co-Founder hat die Firma gehört. Ihr habt es an einen amerikanischen Private Equity verkauft, wo man sagen kann, das ist crazy. Wenn man sich die letzten öffentlichen Zahlen anguckt, dann habt ihr das auf über 20 Millionen Jahresumsatz, also ARR, wiederkehrenden Umsatz, skaliert. Du hast mehrere Firmen international gekauft. Ihr habt Offices in Finnland, USA, Frankreich, Deutschland, also große Teams. Du bist in diversen Aufsichtsräten, du berätst Investoren. Also diese Liste ist ja wirklich, wirklich lang. Also von daher freue ich mich auch sehr, dass du gesagt hast, komm, wir müssen jetzt mal raus aus dem Schatten, rein ins Licht und wir müssen jetzt mal wirklich die spannenden Inhalte teilen, die man nicht jeden Tag auf LinkedIn liest und du bist auch auf Konferenzen unterwegs und turnst irgendwie darum, sondern du warst eigentlich immer damit sehr beschäftigt, selber zu arbeiten und die Dinge zu bauen.
Jo, vielen Dank für die Intro, für den Recap. Ja, ich führe mir selbst häufig gar nicht vor Augen, was alles schon so passiert ist. Ich bin ja 35 und meine unternehmerische Reise beginnt ja viel, viel früher. Ich habe ja mit 12 angefangen zu programmieren, also ich bin vom Hintergrund her Techie. Und habe dann in der Schulzeit schon so die ersten kleineren Mini-Startups gegründet. Ich habe auch zum Abitur hin meinen ersten Mini-Exit gehabt, ja, an Tarek. Ich hatte damals auch einen Online-Shop, den hat er mir abgekauft. Also insofern hatte ich da schon so einen Mini-Exit und habe dann ja mit 21 schon gegründet. Insofern ist seit dieser ganzen Zeit, ich bin jetzt quasi schon seit 20 Jahren Unternehmer, schon eine ganze Menge passiert. Aber du musst mir sagen, wo ich einsteigen soll. Also ich kann ganz vorne anfangen oder wir steigen bei Halo ein.
Ja, ich glaube, lass uns einmal, damit wir das bigger picture haben, lass uns einmal kurz zum Start, wie bist du auf die erste Idee gekommen, wie hast du dich eigentlich fürs Unternehmertum entschieden, du hast dein Studium abgebrochen, nimm uns nochmal kurz mit in 3-4 Sätzen, ganz an den Anfang, Jan Marquardt hier aus Harburg, wie ging's los?
Ja, ich habe mein Abitur fertig gemacht, ich habe dann für eine kurze Zeit angefangen, Wirtschaftsinformatik zu studieren. Aber ehrlicherweise hat sich das für mich angefühlt wie so eine Bremse. Also ich konnte ja schon programmieren, ich hatte schon unternehmerische Erfahrungen. Ich wollte einfach Gas geben und das Studium hat, also logischerweise kommen da natürlich auch Leute in den Studiengang rein, die all diese Erfahrungen noch nicht gemacht haben und der Studiengang setzt quasi dann ganz am Anfang erst an. Ich hatte einfach das Gefühl, ich verliere gerade so ein bisschen Zeit. Bin generell so jemand, der sehr, sehr auf Zeit achtet. Also es ist so die einzige Ressource, die man irgendwie nicht wiederbekommen kann oder nicht irgendwo abbauen kann oder so. Deswegen ist das für mich immer so ein sehr sensibles Thema. Ich habe dann das Studium abgebrochen und habe ehrlicherweise ohne eine konkrete Produktidee einfach erstmal gegründet. Und wir haben damals einfach, also ein Kommilitone und ich, wir haben uns dann zusammengetan und wir haben einfach gesagt, ey komm, lass uns irgendwie selbstständig machen, irgendwie werden wir schon Geld verdienen. Und dann waren wir am Anfang einfach erstmal Berater und haben irgendwelche Digitalprojekte umgesetzt. Also auch selber programmiert, so ein bisschen auch beraten, so Gen Y war damals so das Thema, ne? Also die Wirtschaft hat sich damals unglaublich dafür interessiert, was hat die Gen Y mit reinzubringen, die Digital Natives, die wir dann waren, ja? So Generation Facebook und so. Und wir haben dann viel so in diese Richtung einfach Projekte umgesetzt. Und dann kam eben ein Projekt um die Ecke von der Bertelsmann Music Group, die wurde damals neu gegründet, also Musikrechte-Management. Früher gab es Sony BMG, das war so einer der ganz Großen. Die haben sich dann getrennt, Sony und Bertelsmann. Bertelsmann hat dann Bertelsmann Music Group neu gegründet und die sind unglaublich schnell skaliert, damals KKR dort investiert und die wollten irgendwie ihre internationalen Büros und Mitarbeiter miteinander vernetzen. So, und wir haben sie damals beraten in anderen Bereichen und dann haben wir zusammengesessen und haben überlegt, okay, wie können wir dieses konkrete Problem lösen? Und daraus ist dann die Idee für Halo entstanden, nämlich eine Social Intranet Software, so eine Art unternehmensinternes Facebook. Ja, und das haben wir dann als Projekt umgesetzt, haben relativ schnell gemerkt, okay, da könnte mehr Potenzial drin stecken, haben dann Deal mit BMG gemacht, dass wir das quasi als Produkt behalten dürfen. BMG wurde unser erster Kunde und so hatten wir unsere Produktidee aus der Praxis heraus.
Ja, und ich glaube, das, was du beschreibst, ist ja auch so ein bisschen, was wir jetzt in der ersten Folge mitnehmen wollen. Also die Besonderheit bei dir ist, ohne Investoren bootstrapped. Wie funktioniert das eigentlich? Weil alle reden heutzutage über VC-Money, Pre-Seed, Seed, die ganzen Stages und sowas. Ihr selber habt nie Geld aufgenommen. Ich glaube, das wird spannend. Wir wollen darüber reden, von wann kam der Agentur-Switch zu tatsächlich B2B SaaS? Wie habt ihr das erste Produkt gebaut? Wie hast du die ersten Mitarbeiter eingestellt? Wie seid ihr eigentlich skaliert auf die ersten 10 Millionen? Wie hat man damals die ersten B2B-Kunden rangeholt? Wie würdest du es heute wieder machen? Und dann wollen wir noch darüber sprechen, ja, wann ist eigentlich der richtige Zeitpunkt zum Verkaufen? Und wie läuft so ein Verkaufsprozess an?
Ja, ja.
Also, du hast es eben schon kurz angekündigt, ihr seid eigentlich mit der Beratung gestartet. Zu zweit, ihr habt gesagt, wir beraten Unternehmen. Das heißt, ihr hattet eigentlich permanent, war für dich immer wichtig, einen Cashflow zu haben. Da gab es das Thema Investoren noch gar nicht so, wie es heute gibt, oder?
War für uns nicht präsent. Also klar gab es das. Natürlich gab es Venture Capital. Und das war ja so auch die Zeit, wo Rocket Internet richtig durchgedreht ist. Aber das war für uns, hat irgendwie auf dem Radar nicht existiert. Denn es ging erstmal nur darum, ein Business zu bauen und Umsatz zu generieren. Und wir haben mit Beratung angefangen, hatte ich ja schon gesagt. Wir haben auch das Beratungsgeschäft ausgebaut. Also wir hatten irgendwann auch so 20 Leute in der Beratung. Ja, und das hat natürlich, also Beratung ist ja eigentlich immer Cashflow-positiv, hat uns natürlich das Cash generiert, mit dem wir dann auch das Produktbusiness parallel aufbauen konnten. Und das haben wir dann gemacht. Wir hatten dann BMG, wie gesagt, als ersten Ankerkunden und haben von da aus einfach versucht, am Anfang wirklich erstmal Referenzkunden aufzubauen. Also einfach 2, 3 Logos, die namhaft sind. Wir haben dann auch Airbus hier in Hamburg als Kunden gewonnen. Die haben unser Produkt eingeführt für alle Azubis und Auszubildenden, weil das damals so der Demand war von den jungen Leuten. So, okay, wir wollen uns irgendwie intern vernetzen und haben darüber dann einfach auch mehr Sichtbarkeit bekommen. Ja, ja, ehrlicherweise, wir hatten, wenn du jetzt so fragst, wie seid ihr auf 10 Millionen gekommen, da gab es keine klare Strategie. Also wussten wir auch nicht. Ja, wir haben einfach versucht, viel Aktivität zu machen. Ja, und das ist auch so eine Kernerkenntnis von mir, von viel kommt viel. Das sehe ich immer wieder, dass die Leute sich zu sehr in irgendwelchen strategischen Gedanken verlieren. Einfach mal machen. Ja, also einfach loslegen. Und aus den ersten Schritten heraus kommt dann die Erfahrung, was mache ich als nächstes? Und was mache ich dann als nächstes und dann als nächstes?
Wie groß war das Business mit den 20 Beratern? Also nur mal so im Vergleich. Weißt du das noch? Wie viel Umsatz habt ihr quasi mit der Beratung gemacht?
Ja, kann ich ungefähr sagen, weil man macht in der klassischen, im klassischen Agenturgeschäft oder Beratung, wir waren so ein Mischmasch aus Agentur und Beratung, würde ich sagen, immer so 100 bis 150.000 Euro Umsatz pro Mitarbeiter war damals. So, damals waren auch andere Gehälter, da war so 50.000 war viel. Insofern waren das vielleicht 2-3 Millionen Umsatz, die wir dann mit der Agentur gemacht haben. So, und dann hast du eine Umsatzrentabilität von 30-40% da drauf.
Und das Geld hast du genommen, um dann quasi parallel das Intranet Halo aufzubauen?
Ja, also wir hatten ja den ersten Auftrag, der wurde uns glücklicherweise bezahlt. Also wir hatten den ersten Pilotkunden, der dann auch die Entwicklung mitbezahlt hat. Ja, nicht komplett. Und als das Ding dann live war und das uns klar war, das wird jetzt unser Produkt, dann haben wir natürlich die Kosten weitergetragen. Aber wir hatten natürlich auch den ersten zahlenden Kunden mit Recurring Revenue und so weiter. Das hat insofern die Produktentwicklung finanziert. Und klar, und von da an haben wir dann alle Profits, die wir im Agenturgeschäft gemacht haben, haben wir einfach rübergeschiftet und haben wirklich jeden einzelnen Cent in das Produkt investiert. Und wir haben auch, also selbst als Gründer, ja, ich habe damals, ich glaube, 2000 Euro Bruttogehalt mir ausgezahlt. Ja, das Einzige, was wir uns mal zwischendurch gegönnt haben, waren mal ein paar schöne Autos. Ich war jung und wild und das war irgendwie geil. Aber ansonsten haben wir uns wirklich Mini-Gehälter gezahlt. Und ich habe noch zu Hause gewohnt. Als wir angefangen haben zu gründen, bin ich wieder nach Hause gezogen und habe dann die ersten 2 Jahre wieder bei meinen Eltern gewohnt, einfach um Kosten zu sparen und irgendwie wirklich jeden Euro reinvestieren zu können.
Aber das ist ja wirklich der Grind, ne? Also jetzt, das ist ja wirklich fully rein, viel Umsatz gemacht, dann angefangen, die ersten Kunden zu gewinnen. Ich freue mich, oder jedes Mal, ich habe die Anekdote natürlich im Kopf, aber wir wollen diese Journey so ein bisschen skizzieren. Jetzt habt ihr ein Agenturgeschäft, macht irgendwie 2 Millionen Umsatz, 30% irgendwie Profit davon, du hast irgendwie 20 Leute, wohnst zu Hause, zahlst ein kleines Gehalt. Jetzt habt ihr einen Kunden gefunden, der sagt so, hey Jan, ich finanziere dir die Entwicklung, das ist ein großes Projekt und du hast ein Problem gefunden, wo du gesagt hast, alles klar, ich habe jetzt auch schon einen zahlenden Kunden, wir lösen das jetzt. Wann kam der Switch für dich, zu sagen, okay, ich stelle dieses Agenturgeschäft jetzt eigentlich ab? Wann war der Punkt erreicht, dass ihr gesagt habt, hey, B2B SaaS ist jetzt so groß und so ertragsreich, weil 2 Millionen profitabel, wie viele Anteile haben dir zu dem Zeitpunkt gehört? Ihr wart zu zweit?
Ja, mir haben 60% gehört.
So, ne? Also da könnte man ja schon sagen, Haken dran, funktioniert.
Ja, aber ich muss vielleicht da ein bisschen weiter ausholen, was meine persönliche Motivation angeht. Ich bin in einer Familie groß geworden, in einem ganz klassischen Familienmodell. Meine Mutter war zu Hause, mein Vater hat gearbeitet, hat die Familie versorgt, aber er war nie da. Ja, mein Vater ist in der Regel nach 22 Uhr nach Hause gekommen. Ich habe also so als Kind relativ wenig von ihm gehabt. Und ich habe mir relativ früh vorgenommen, dass ich das für mich und meine Familie anders machen möchte. Und hatte immer so die Idee, bis 25 auszusorgen. Also bis 25 sozusagen Millionär werden, aussorgen, nicht mehr arbeiten, dann eine Familie gründen, dann aber auch für die Familie da sein. Ich kann schon mal sozusagen vorwegnehmen, es hat nicht ganz so geklappt. Den Exit haben wir dann erst mit 30 hinbekommen. Aber immerhin mit der Familie und so ist das jetzt alles ganz gut aufgegangen. Also insofern ist der Plan tatsächlich aufgegangen, nur halt ein bisschen später als geplant. Das ist so die Motivation gewesen, einfach durchzupushen und so schnell wie möglich einfach auch ein Business aufzubauen, was eine gewisse Größe hat. Und das hat natürlich auch schon immer so bedeutet, Agenturgeschäft, ja, ist nice, kannst du Profit mitmachen, ist aber auch immer ein Struggle. Ja, du musst dir immer dich um neue Projekte bemühen, du hast keinen Recurring Revenue, du hast keinen echten Unternehmenswert, den du aufbaust. Und das war dann eigentlich schon der Haupttreiber, warum wir gesagt haben, wir machen den Switch zu Produkt. Abgesehen davon, ich liebe es, Produkte zu bauen. Also Produkte bauen macht einfach viel mehr Spaß, mir persönlich viel mehr Spaß. Wir hatten dann die Zusage bekommen damals von der Deutschen Bahn. Die Deutsche Bahn hat sich damals für unser Produkt entschieden als konzernweites Intranet und als konzernweite interne Kommunikationsplattform. Und das war für uns das ganz klare Signal, okay, jetzt sind wir hier wirklich an was ganz Großem dran und jetzt können wir auch unser Sicherheitsnetz, dieses Agenturgeschäft, können wir aufgeben. Und wir haben es im Endeffekt quasi verkauft, also wir haben es dann abgegeben an eine andere Agentur und die haben uns quasi einen Revenue Share gegeben für mehrere Jahre an dem, was sie durch das, was wir denen gegeben haben, noch verdient haben. Das heißt, wir haben im Prinzip noch die Marge mitgenommen, das ist eigentlich ein ziemlich geiler Deal im Nachhinein. Ja, wir haben im Prinzip, ja, habe ich ja gesagt, so 30-40% Umsatzrentabilität gehabt und wir sind einfach zu einer anderen Agentur gegangen und gesagt, okay, ihr kriegt das ganze Business, aber ihr müsst uns 30% abgeben, was also nichts anderes ist als, okay, wir kriegen die gleiche Marge, aber machen nichts mehr dafür. Ja, und das war dann weiterhin für die nächsten Jahre quasi für uns zum Finanzieren da, genauso wie die großen Kunden, die wir gewonnen haben. Also die großen Kunden waren im Prinzip auch ein bisschen unsere Finanziers am Anfang, die dann uns ermöglicht haben, ohne externes Geld die Firma weiter aufzubauen.
Wie seid ihr da reingekommen? Also ich meine, du hast ja jetzt gleich von Anfang an, das ist ja die Königsdisziplin Enterprise. Also die meisten SaaS, die irgendwie anfangen, versuchen ja irgendwie, gehen auf kleine Kunden und sowas, aber Deutsche Bahn sagt, hey, okay, alles klar, ich vertraue euch und wir bauen hier das deutschlandweite Intranet aus.
Das größte Social Intranet Europas.
Ja.
330.000 Menschen, richtig crazy.
Wie seid ihr da reingekommen? Wie habt ihr das Vertrauen gewonnen? Wie läuft so ein Pitch mit der Deutschen Bahn ab? Vielleicht kannst du noch mal ein bisschen die Enterprise.
Er ist ehrlicherweise eine total witzige Story. Die hatten eine Ausschreibung am Laufen. Sie hatten zuerst, glaube ich, versucht, das intern umzusetzen, irgendwie auf SharePoint oder so. Also so ein Microsoft-Produkt, was eigentlich einfach nicht geil ist. Und sind damit gescheitert, weil es vor allem mobil nicht funktioniert hat. Haben dann also festgestellt, oh, bei der Deutschen Bahn arbeiten sehr viele Leute, die nur mobil drauf zugreifen. Haben sie dann irgendwann gemerkt, und haben dann eine Neuausschreibung gemacht. Hatten, glaube ich, 2, 3 größere Produktanbieter eingeladen. Und ich glaube, es war eine Auflage in den Ausschreibungsrichtlinien. Also eine Deutsche Bahn unterliegt ja Richtlinien, wie sie bestimmte Projekte ausschreiben müssen. Ich glaube, es war eine Ausschreibungsrichtlinie, dass auch ein kleinerer Anbieter oder ein deutscher Anbieter irgendwie mit eingeladen werden musste. Und wir bekamen einfach einen Anruf.
Aus dem Nichts.
Mehr oder weniger aus dem Nichts, also wir wurden irgendwo gefunden, aus dem Nichts bekamen wir einen Anruf, wir laden Sie ein, hier an der Ausschreibung teilzunehmen, in 2 Wochen Pitch im Deutsche Bahn Tower, oberste Etage, Vorstand und so weiter. Und dann war es ganz witzig, wir waren ein Dreierteam, sind da hingefahren, waren ein Dreierteam, 2 Leute aus dem Vertrieb und ich. Und ich bin damals einfach konstant und konsequent immer nur mit Chucks und Hoodie rumgelaufen. Und habe mir da gar keine Gedanken drum gemacht.
Gen Y halt.
Ja, Gen Y halt, genau. Irgendwie. genau. Das Gen Z-Pendant wäre irgendwie genau. Mustache. anyway, also wir sind da hingefahren und ich hatte halt 2 Leute aus dem Vertrieb mit dabei. Und der eine davon war wirklich auch ein älterer Kollege, der war so 50 oder so. Und ist dann auch so mit Anzug und so. Und wir kommen dann da rein. Und alle dachten natürlich, ich bin der Praktikant. Ja, und der 50-jährige Kollege aus Sales ist so der Hauptansprechpartner. Und wir haben dann, das war eine relativ anonyme Geschichte, wie wir da reinkamen. Ja, durften uns dann anschließen an den Beamer und dann mussten wir da irgendwie loslegen. Und dann bin ich halt aufgestanden, habe einen Pitch abgezogen und habe die einfach vom Hocker gehauen. Ja, um das mal klar so zu sagen. Also das sage ich nicht, sondern das haben die uns dann im Nachhinein gespiegelt, weil sie haben sich ja dann quasi aus dem Nichts für uns entschieden. Und der Grund war, dass wir einfach wirklich voll ins Schwarze getroffen haben, ja, mit irgendwie Mobile First, Social, irgendwie demokratisiertes Content Management, statt alles nur über die Konzernzentrale. Es waren so ein paar Kernelemente einfach im Produkt, in unserer Produktphilosophie, die einfach komplett überzeugt haben. Wir haben auch natürlich ein bisschen oversold, sage ich mal, wie das immer so ist, ja, in so einem Sales-Pitch. Ne? Du zeigst ja kein Produkt live, sondern du zeigst erstmal nur so ein paar Slides und das sieht alles super fancy aus. Ja, das war erstmal so der Pitch. Und dann ging es in die nächste Stufe, um vielleicht dieses Thema mit dem Overselling kurz abzuschließen, weil es auch so ein bisschen auch so ein Learning ist. Wenn man bootstrappt, ist es völlig normal, dass man manchmal ein bisschen stretchen muss, was man als Produkt schon hat. Ja, es gibt ja diesen Spruch, fake it until you make it. Ja, und das war zumindest bei der Deutschen Bahn damals, weil wir auch gerade eine neue Version launchen wollten. Wir sind aber mit der neuen Version schon in den Pitch reingegangen. Und dann sollten wir 2 Wochen später eine Live-Demo geben und sollten das alles zeigen. Hatten das aber noch gar nicht alles ready. Das war eher so Entwicklungsstand noch. Ja, und was wir dann gemacht haben, war, ich habe dann einfach für die Live-Demo Videos aufgenommen, also pre-recorded. Und wir haben dann einfach bei der Live-Demo so getan, als würden wir klicken und in Wirklichkeit haben da so Videos abgespielt. Aber wir wussten auch, dass eine Deutsche Bahn hat natürlich, um so ein Projekt zu implementieren, auch intern auszurollen, ja, das hat dann am Ende, glaube ich, 12 Monate gedauert. Und diese Zeit, die hatten wir natürlich noch, um das dann alles fertig zu bauen, was wir da gezeigt haben. Das habe ich relativ weit ausgeholt, aber so die Quintessenz ist, ja, so einen großen Kunden kann man gewinnen als kleines Unternehmen, man muss aber irgendwie einen kleinen Edge aufbauen oder irgendwie herausstechen.
Ja, weil du hast es ja schon geschafft, so, wenn man sich euren Kundenstamm anguckt, also von Telekom, Salesforce, Google, E.ON, Deutsche Bahn, ihr habt ja eigentlich alle großen deutschen Unternehmen bei euch im Portfolio. Und da reinzukommen ist ja, ich habe es eben schon gesagt, die Königsdisziplin, weil Enterprise Compliance, Ausschreibung und, das dauert ja. Und ihr habt es quasi ohne externe Investoren, das ist ja ein bisschen David gegen Goliath, also gegen wen habt ihr da gepitcht?
Also natürlich steht immer im Raum, nutzen wir einfach Microsoft, ja, weil irgendwie kriegt man es auch mit Microsoft hin. Und ich glaube, es waren vor allem die Konzerne, die dann auch in dieser Zeit 2013, 14, 15 erkannt haben, okay, wir müssen uns ein bisschen stretchen für das Thema Mitarbeitermotivation und Mitarbeiterengagement. Und es ist uns eine Investition wert, für dieses Thema eine Speziallösung einzukaufen, die uns wirklich das Toolset an die Hand gibt, damit wir das treiben können. Also interne Kommunikation bedeutet ja, das Unternehmen kommuniziert mit seinen Mitarbeitenden, um sie natürlich über irgendwelche Day-to-Day-Updates zu informieren, aber vor allem, um sie auf eine Reise mitzunehmen. Ja, und das war so diese Zeit, New Work war so dieses große Thema, irgendwie, okay, wir wollen jetzt, dass unsere Mitarbeiter nicht nur zur Arbeit kommen für das Geld und damit sie irgendwie ihre Arbeit verrichten, sondern sie sollen auch eine intrinsische Motivation entwickeln. So, und wie kriegst du das rein in die Mitarbeiter? Du musst ihnen irgendwie einen Purpose geben, eine Story erzählen und dieses Storytelling und so weiter, das lief alles eben über unsere Plattform und darauf war unsere Plattform oder ist unsere Plattform heute noch ausgerichtet, die von Halo.
Mhm. Ja. Aber das, was du ja gesagt hast, ich glaube, das ist für alle Tech-Founder, die auch irgendwie zuhören, weil es ist ja immer das Totschlagargument in jedem VC-Pitch, ja, aber was ist, wenn Microsoft das macht? Mhm.
Ja gut, ich meine, wenn es danach geht, dann brauchst du gar nicht erst starten. Also ohne Witz, Google hat ein Monopol, Microsoft hat meiner Meinung nach ein Monopol auf Office-Software, so gut wie, ja, und das Bundling, ich meine, nicht umsonst gibt es da auch die Kartellklagen, die auf der europäischen Ebene ja auch gewonnen werden. Microsoft bundelt halt mal eben so ein Produkt mit rein, nimm mal Slack beispielsweise, ja, Slack wurde ja komplett platt gemacht von Microsoft Teams. Ja, und Microsoft hat einfach ein wirklich nicht mal ansatzweise so gutes Produkt rausgebracht wie Slack. Ja, Microsoft Teams ist wirklich keine gute Software. Ja, jede Videokonferenz, die ich mit Teams machen muss, da habe ich Angst vor, ja, weil irgendwie mein Mac crasht. Also bis heute. Ja, und trotzdem haben sie es geschafft, damit einfach so einen Market Share zu grabben. Und das machen sie einfach durch das Bundling, weil mit Office, also Word, PowerPoint, Excel, gerade Excel ist ja irgendwie so das Must-Have-Tool, auf dem die ganze Welt basiert. Da bundeln die halt einfach irgendwas mit rein. Aber wenn du davor Angst hast, auch vor Google oder anderen, wenn du davor Angst hast, dann brauchst du gar nicht erst im Tech-Bereich zu starten, weil die können im Prinzip jedes Produkt innerhalb von kürzester Zeit nachbauen. Trotzdem glaube ich, in bestimmten Bereichen sind Unternehmen bereit, für eine bessere Lösung auch extra Geld zu investieren. So, und das ist beim Thema interne Kommunikation bei Halo auf jeden Fall der Fall gewesen. Das ist auch heute noch so, ja, dass die Unternehmen immer erkennen, das ist für uns eine strategisch relevante Funktion und wir können uns das nicht irgendwie zusammenfummeln mit Microsoft-Produkten.
Das wird sicherlich nochmal ein Thema sein, wo wir nochmal reingehen können, dieses ganze Thema Go-to-Market und auch, wie bestehe ich gegen dieses Monopol? Wie kann ich heutzutage als Tech-Founder, als Tech-Startup, wie kriege ich mein Edge rein? Wie kann ich bestehen gegen Microsoft, gegen Google, gegen Salesforce? Ist dieser Markt schon so gesättigt oder, ne, aus deiner Erfahrung gibt es quasi noch die Nischen? Und das ist ja schon mal so ein bisschen der Ausblick. Du glaubst fest daran, ja? Deswegen baust du eine neue Company, da gehen wir gleich mal rein. Aber ich glaube, das treibt viele um, weil teilweise ist es ja irgendwie erschlagend, auch so mit diesem ganzen AI-Thema. Es ist so viel Staub in der Luft. Und du weißt eigentlich gar nicht, alle reden vom nächsten Hype, aber ist es jetzt saturiert? Kommt da jetzt noch irgendwas? Wie kann ich mich differenzieren? Baue ich meine Technologie auf OpenAI auf? Also ich find's teilweise sehr, sehr unübersichtlich. Und wir beide hatten auch mal ein längeres Gespräch darüber. Das ist so ein bisschen die Frage, Old Boring Business versus New Tech Business. Also geht es dahin wieder zurück, dass ich sage, wenn ich jetzt irgendwie unternehmerisch tätig sein will, warum kaufe ich mir nicht irgendwie eine Immobilienverwaltung oder sowas und habe damit irgendwie ein gutes Business? Oder schaffe ich es wirklich heute noch, gegen dieses ganze große Funding zu bestehen? Also die Runden in den USA sind enorm groß. Wie habe ich als deutsches Startup überhaupt noch die Chance, hier wirklich einen Global Player aufzubauen? Das ist ja die spannende Frage.
Ich glaube, es kommt erstmal auf den Ambitionslevel an. Also ich bin der Meinung, man kann auch in einem völlig gesättigten Markt. Ich gebe dir mal ein Beispiel. Ja, du wohnst ja am Grindel, so, und da sind ganz viele Bäcker. Ich wette mit dir, du könntest trotzdem noch eine neue Bäckerei aufmachen, wenn diese Bäckerei ein etwas niceres Schild draußen hat und die Brötchen ein bisschen besser schmecken, dann machst du trotzdem ein gutes Business und kannst trotzdem irgendwie dir was aufbauen. Und ich glaube, das trifft im Prinzip auf die gesamte Wirtschaft zu. Ja? Wenn du kannst im Prinzip in jeden gesättigten Markt reingehen, wenn du ein bisschen besser bist und dir irgendwie einen kleinen Edge überlegst, dann kannst du auch da ein Business aufbauen. Die Frage ist, kannst du ein verdammt großes Business aufbauen, eins, das verdammt erfolgreich wird und verdammt wertvoll wird? Und das ist erstmal die Frage. Ich glaube grundsätzlich auch im Tech-Bereich, du kannst in jedem Marktsegment kannst du eine halbwegs erfolgreiche Softwarefirma aufbauen. Was meine ich damit? Eine Softwarefirma, die vielleicht 10, 20, 30 Millionen Umsatz macht. Die Frage ist, hast du hinten raus das Potenzial, diese Firma auch auf 100 Millionen, auf eine Milliarde Umsatz zu bringen? Ja, und das ist eher so die Ausgangsfrage, die ich mir stellen würde. Und wenn du die Ambition hast, ein sehr, sehr großes Business aufzubauen, dann stellt sich vor allem auch diese Wettbewerbsfrage viel, viel stärker. Nämlich, okay, was passiert, wenn du irgendwann in so eine Sphäre vorstößt, wo du 100 Millionen, 200 Millionen Umsatz machst? Dann kommst du nämlich auch aufs Radar von solchen Leuten wie Microsoft, so wie das mit Slack passiert ist. Und dann kann es passieren, dass die mal irgendeinen strategischen Move machen und dich einfach mal umnocken. So. Und darauf musst du vorbereitet sein. Und darauf musst du deine Produktstrategie und auch deine Go-to-Market-Strategie ausrichten, damit genau das eben nicht passieren kann.
Wir sind jetzt irgendwie dabei zu sagen, so, hey Jan, bevor wir über die One-Billion-Dollar-Company sprechen, wie komme ich auf die ersten 100 Millionen? Ich habe jetzt verstanden von dir, okay, fake it till you make it als Bootstrap-Startup, um die ersten Enterprise-Kunden zu bekommen, funktioniert. Du glaubst fest daran, dass es noch genug Nischen daraus gibt und dass du sagst ja im Prinzip, ein gutes Produkt überzeugt. Ein gutes Produkt ist am Markt, kann dir dein Edge geben, sodass du quasi diese Kunden aufbaust. Wie seid ihr auf die ersten 10 Millionen ARR gekommen? Wie schnell war das? Wie lange habt ihr gebraucht? Wie viele Kunden habt ihr gebraucht? Was war der Zeitraum?
Also ich glaube, wir haben für die ersten 10 Millionen 8 Jahre gebraucht und für die zweiten 10 Millionen 2 Jahre. Das müssen halt mal alle verstehen. Ja? Es geht niemals von 0 auf 100. Es ist ein Grind. Und es ist völlig egal, ob du bootstrappst oder ob du über Funding gehst. Ja? Die ersten Steine zu bewegen, ist immer das Schwierigste. Und wir haben uns von Kunde zu Kunde hochgehangelt. So, und mit der Zeit haben wir angefangen, skalierbare Sales-Strukturen aufzubauen, haben Playbooks entwickelt, konnten dann mehr Leute einstellen. Wir haben, finde ich, einen ziemlich, ziemlich geilen Go-to-Market-Ansatz entwickelt. Ich weiß gar nicht, ob der heute noch so funktionieren würde. Kann ich da nochmal erzählen, indem wir einfach skalieren konnten und konnten daraus hinten raus echt beschleunigen. Aber die ersten 10 Millionen waren wirklich hart und es war wirklich Kunde für Kunde. Und ich war auch fast ausnahmslos in jedem Sales-Pitch selber mit dabei. Klar, wir hatten zwischendurch halt diese Leuchtturmkunden. Ne? Eine Deutsche Bahn haben wir drüber gesprochen, eine Deutsche Telekom, eine E.ON, eine Metro. Das waren alles so Kunden, die haben uns dann auf einen Schlag mal so eine halbe Million oder eine Million Annual Recurring Revenue gebracht. Also die haben uns schon nach vorne gepusht. Aber ehrlicherweise ist das gar nicht so das Fundament der Firma gewesen. Das Fundament waren wirklich diese Mittelstandskunden. Ja, eine Firma mit 1.000 Mitarbeitern, die 100.000 Euro im Jahr zahlt. Ja, und davon aber 20 Stück. Ja, und das war wirklich einfach ein Grind.
Würdest du darauf gehen? Würdest du sagen, jemand, der jetzt zuhört und der sagt, ich will eine Tech-Company bauen, ich habe ein Produkt gefunden, ich habe eine Nische gefunden, ist es der deutsche Mittelstand, den du targetieren würdest als Zielgruppe? Würdest du auf die Enterprise-Kunden gehen?
Das kann ich nicht so pauschal beantworten. Es hängt davon ab, was für ein Produkt du hast, hängt davon ab, wie gut man vernetzt ist auch. Also an die Enterprise-Kunden ranzukommen, ist in der Regel sehr, sehr schwer. Und wir hatten auch, würde ich sagen, ziemlich viel Glück. Wir haben am Anfang wirklich auch viel über Messen Aufmerksamkeit für uns erzeugt.
Also klassisch auch, offline.
Ja, klassisch offline, aber vor allem auch da wieder so ein bisschen Guerilla. Ja, also es gibt so diese Story, wo wir haben uns einen Stand gebucht neben der Deutschen Telekom, also auf der CeBIT früher. CeBIT war früher so die größte IT-Messe in Deutschland, gibt es mittlerweile nicht mehr. Und da war die Deutsche Telekom immer so der Hauptaussteller. Die haben eine halbe Halle gebucht, Riesenbühne und so weiter und so fort. Da war immer richtig was los. Und wir haben dann uns einen Stand gebucht, direkt daneben. Ja, und du zahlst bei so einer Messe immer pro Quadratmeter. Wir haben uns einen Stand gebucht, 2x10 Meter. Völlig ungewöhnlich. Normalerweise hast du so quadratische Flächen. Ne? 2x10 Meter, 20 Quadratmeter. Einfach um so wenig Geld wie möglich auszugeben. Und dann habe ich angerufen und gefragt, wie hoch dürfen wir bauen, unseren Stand? Und dann haben die irgendwas gesagt, 6 Meter oder so. Dann haben wir uns einen Stand bauen lassen, 10 Meter. Und dann haben wir einfach eine riesengroße blaue Wand hochgezogen, direkt neben der Deutschen Telekom und draufgedruckt, blau ist das neue Magenta. Er war schon sehr provokant, aber hat eben Aufmerksamkeit erzeugt. Hat auch interessanterweise dann Aufmerksamkeit erzeugt bei der Deutschen Telekom, die heute übrigens auch Kunde sind. Ja, also da hat sich dann auch der Kreis irgendwie geschlossen. Und das ist so Guerilla, ich nenne das Guerilla-Marketing am Ende des Tages. Ja, also irgendwie kreative Wege finden, um abseits von den normalen Playbooks irgendwie effizient auf Aufmerksamkeit zu erzeugen, Kunden zu gewinnen. Ja, und wir haben dann eben über die CeBIT haben wir die Metro kennengelernt, die haben wir dann als Kunden gewonnen, die haben uns weiterempfohlen an E.ON. E.ON wurde dann einer unserer Leuchtturmkunden, mit dem wir als Referenz verwendet haben, dadurch dann die Deutsche Bahn und so sind wir dann Schritt für Schritt vorangekommen. Aber es ist eben Schritt für Schritt, ja, und man kann auch keine Schritte überspringen. Du musst jeden einzelnen Schritt hart durchgehen und hart durcharbeiten. Und nochmal, von viel kommt viel. Es hört sich jetzt alles so an, als wäre uns das zugeflogen. Ich habe zu der Zeit 70, 80 Stunden gearbeitet. Jeden Tag 12 Stunden und auch am Wochenende. Jeden Tag. Wir haben im Office gewohnt, gelebt. Ja, und wenn jemand das Gefühl hatte, er muss jetzt nach Hause gehen, dann haben wir gesagt, okay, wir legen eine kurze Pause ein und zocken eine Runde WoW, aber danach ziehen wir bis 24 Uhr durch. Das hat auch dazu gehört.
Glaubst du, das ist schon mal der erste Differenziator, dass die meisten Startups oder die meisten Founder gar nicht bereit sind, diesen Grind noch zu gehen?
Fällt mir schwer zu beurteilen, ob das so ist. Das weißt du vielleicht besser. Ich habe das Gefühl, Work-Life-Balance hat irgendwie seit Corona eine andere Gewichtung gefunden. Vielleicht auch berechtigterweise. Also ich weiß auch nicht, ob das so gesund ist, was wir da gemacht haben. Wir konnten das sicherlich auch nur deswegen, weil wir Anfang 20 waren. Und weißt du, das ist ja keine Verpflichtung. Ja, du wohnst zu Hause.
Klar, heute mit Kind ist es was anderes. So, da wird zu früh nach Hause. Da machst du nicht bis 24 Uhr.
Genau. Vielleicht ist deswegen vielleicht eher so das Learning früh gründen, wo man das noch kann und einen das nicht kaputt macht. Aber ja, also das war einer der wesentlichen Faktoren, warum das so funktioniert hat.
Und auch deine Rolle als Gründer, also das eine ist ja irgendwie 70 Stunden da zu sein, aber so wie ich dich kenne, das kannst du auch nochmal sagen, also du hast ja und machst es ja heute auch noch von Website bauen, Produkt selber bauen, Sales Pitches bauen. Du bist ja wirklich in allen Themen auch sehr, sehr tief drin und baust ja selber.
Ja gut, das war natürlich der Vorteil, den ich persönlich hatte. Ich bin ja wie so ein Schweizer Taschenmesser. Ich kann irgendwie verkaufen, ich kann programmieren, ich kann Marketing, ich kann Organisationen aufbauen, kann Finanzen, alles so ein bisschen, nichts wirklich gut. Aber das ist natürlich perfekt für so einen Start, wo du gar nicht alles perfekt können musst, sondern erstmal irgendwie alles auf die Beine gestellt bekommen musst. Und du willst natürlich nicht erstmal einen für Marketing einstellen, einen für Sales einstellen, einen für Produkt einstellen, einen für Design einstellen, einen für Finanzen einstellen und plötzlich hast du irgendwie 6, 7 Leute auf der Payroll, was natürlich völlig Overkill ist für eine Firma, die am Anfang gar keinen Umsatz macht. Oder.
Sondern was brauchst du? Den ersten Prototypen, du musst es zeigen und die ersten Kunden, Sales? Oder also was sind die Top 3 Hires dann? Oder die ersten 3 wichtigen Schritte?
Würde ich eher intuitiv machen. Würde ich jetzt nicht zu sehr überdenken. Mhm.
10 Millionen ARR in 8 Jahren, danach die weiteren 10 Millionen in 2 Jahren. Jetzt sind wir schon Richtung Peak. Jetzt seid ihr eine richtig große Company. Ihr seid da wahrscheinlich schon 200 Mitarbeiter hier in Hamburg. Sitzt hier, wir sitzen hier in Bahrenfeld. Ihr habt das große Office aufgebaut, du hast Prozesse eingeführt, du hast eine Organisation, die läuft. Jetzt stellt sich ja die spannende Frage, von deiner Anfangsmotivation ausgehend, hättest du ja auch sagen können, hey, dein Ziel war es mit 25, war es dann nicht ganz, mit 30 zu sagen, ich will eine Company haben, ich will kein Agenturgeschäft haben, ich will ein Asset haben. Wieso hast du bis zu dem Zeitpunkt immer noch keine Investoren drin gehabt?
Ja, gute Frage. Wir hatten das zwischenzeitlich immer mal wieder in Betracht gezogen und auch Gespräche geführt, auch Termsheets gehabt und haben uns dann aber irgendwie doch immer wieder dagegen entschieden. Also erstmal muss ich dazu sagen, vielleicht hat man das ja jetzt auch schon rausgehört, ich bin halt ein Executor. Ich bohre mich voll in Themen rein, will Fortschritt machen, komme, was wolle. Und da ist Fundraising für mich ehrlicherweise immer eigentlich ein Störfeuer, eine Ablenkung. Ja, und das ist übrigens auch was, das beobachte ich schon tatsächlich. Ich bin jetzt auch, mache jetzt auch Angel Investments und das beobachte ich schon. Ich sehe wirklich Founder-Teams teilweise, 3-köpfige Founder-Teams, da macht ein Founder die ganze Zeit nur Fundraising. Das ist für mich unbegreiflich. Völlig, völlig unbegreiflich. Ja, also das ist völlig falsch investierte Zeit und völlig falsch investierte Ressource aus meiner Sicht. Ja, alle 2 Jahre mal ein Fundraising-Prozess, der einen Monat dauert oder so, okay. Aber die ganze Zeit da am Fundraisen und dann immer irgendwie Relationship-Building und hast du nicht gesehen, ich halte das ehrlicherweise für einen Fehler. Und habe das auch damals so gesehen, dass es uns zu viel Zeit kostet, zu viel Zeit verliert. Und wir hatten auch damals so ein bisschen Probleme mit der Struktur, wie wir raisen wollten. Also was wir ganz gerne machen wollten, war, wir hatten ja schon einen gewissen Wert aufgebaut. Ich glaube, das erste Mal, als wir über Fundraising nachgedacht hatten und auch am Markt waren und mit Leuten gesprochen hatten, hatten wir so bummelig 7-8 Millionen ARR. Und das ist ja schon eine signifikante Company. Ne? Also wir haben damals bestimmt 60-70% jährliches Wachstum gehabt. Da ist so eine Firma dann schon mal kriegt schon mal so ein 10er-Multiple. Also waren wir schon irgendwie so mindestens mal 50 Millionen wert oder so. Und wir haben dann gesagt, okay, wenn wir das machen, dann wollen wir aber auch ganz gerne ein bisschen Geld vom Tisch nehmen. Einfach auch nicht nur Geld sozusagen raisen für die Firma, sondern auch ein paar Shares verkaufen an den Investor. Und das hat zumindest mit den deutschen Investoren, mit denen wir gesprochen haben, überhaupt nicht gefruchtet. Ja, und die hatten dann immer die Angst, dass wir das Geld nehmen, irgendwie 1-2 Millionen jeder so. Und dann, eigentlich war das gedacht, um vielleicht eine Eigentumswohnung zu kaufen oder so, oder es einfach anzulegen als Sicherheitspolster. Aber die dachten alle, wir fliegen nach Hawaii und sehen uns nie wieder oder so. Zumindest haben sie uns so das Gefühl gegeben. Und dann haben wir gesagt, nee, das passt irgendwie nicht. Und Bewertung hat auch ehrlicherweise teilweise nicht so gepasst, weil wir so nicht so in dieses klare Raster reingepasst haben. Viele Fonds haben so Statuten, dann zu sagen, so ja, wenn wir investieren, müssen wir mindestens 20% einer Company bekommen in unserer Investmentrunde. Das impliziert dann auch immer, dass die Bewertung ein bestimmtes Niveau haben muss. Wir wollten aber gar nicht 20 Millionen raisen. Wir wollten zwischenzeitlich, glaube ich, mal so 8 Millionen raisen oder so. Aber dann hieß es immer, ja, dann wollen wir aber 20% einer Company haben. Dann habe ich gesagt, ja, okay, weil das ja, passt ja von der Bewertung hier hinten und vorne gar nicht. Ja, aber wir brauchen die 20%, steht in unseren Fondsstatuten. Da dachte ich immer so, okay, also dann nimm deine Fondsstatuten und mach da drüben weiter. Dann hat das irgendwie nicht zu uns gepasst. So, und ja, wie gesagt, immer mal wieder drüber nachgedacht und am Ende des Tages doch irgendwie immer die eigene Entscheidungshoheit geschätzt. Und es hat sich am Ende ehrlicherweise total ausgezahlt für uns, weil wir hatten dann die komplette Kontrolle über das Schicksal der Firma und wie wir auch unseren Exit gestalten wollen.
Was du aber gerade sagst, und ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt, so Geld auch hinter die Brandmauer einfach fürs eigene Sicherheitsgefühl zu bringen, das war ja schon ein Treiber dann für euch, zu sagen so, hey, hinter die Brandschutzmauer, wie sichern wir uns ab? Weil gleichzeitig habt ihr dann 10 Jahre in den Aufbau gesteckt und die Firma hätte ja auch von heute auf morgen, also irgendwann geht es dann manchmal nicht weiter. Wann kam der Punkt für euch zu sagen, war das dann nach dem Fundraising, dass ihr gesagt habt, okay, wenn es mit dem Fundraising, mit dem klassischen VC nicht klappt, dann sollten wir über einen Firmenverkauf nachdenken?
Die beiden Dinge hingen nicht miteinander zusammen. Wir haben auch, als wir uns über den Exit, also wir haben erstmal gar nicht über den Exit nachgedacht, sondern wir haben darüber nachgedacht, okay, wie geht's mit der Firma weiter? Bootstrappen wir jetzt hier weiter oder schlagen wir einen Weg ein, der uns noch schnelleres Wachstum ermöglicht? Und wir wollten ganz gerne eine Situation schaffen, in der wir noch schneller wachsen, noch mehr Gas geben. Aber wir haben selber gemerkt, dass, und das ist ein bisschen paradox, wir haben selber gemerkt, je größer die Firma wurde und je erfolgreicher, desto mehr hatten wir Angst, das auch zu verlieren. Und dann triffst du nicht mehr gute Entscheidungen im Sinne des Wachstums. Dann fängst du an, vorsichtige Entscheidungen zu treffen. Ja, wir hätten zwischenzeitlich eigentlich das Produkt nochmal irgendwie neu entwickeln müssen oder wir hätten Teile davon neu entwickeln müssen, haben uns das aber nicht getraut, hätten aber eigentlich diese Entscheidung treffen müssen. Weil wir plötzlich gemerkt haben, okay, es ist ein zu großes Risiko und wir könnten ja das, was wir alle schon erreicht haben, verlieren. Also haben wir gesagt, okay, was wir brauchen ist, wir brauchen einen Investor, der bei uns einsteigt, der Geld in die Firma reinpackt, um mit uns gemeinsam Gas zu geben, aber uns ein Stück weit de-risked. Also uns ermöglicht, auch ein paar Anteile zu verkaufen, damit wir privat abgesichert sind. Und ja, man redet immer all eggs in one basket, also wir hatten sozusagen alle Eier in einem Korb und dann fängst du irgendwann an, wenn dein Korb irgendwie voller goldener Eier ist, dann denkst du plötzlich so, scheiße, wenn ich den verliere, das wäre schon richtig, richtig ärgerlich. Ja, und deswegen haben wir dann angefangen, auch wieder mit VCs zu sprechen. Wir haben dann ähnliche Erfahrungen gemacht wie zuvor eben auch. Also ja, wir würden gerne investieren, aber nur zu den und den Bedingungen und Secondary, wenn überhaupt irgendwie eine 500.000 vielleicht oder so. Und es hat uns aber nicht gepasst und wir haben dann angefangen, auf sogenannte Growth Equity Investoren zuzugehen. Also das sind im Prinzip Private Equity Funds, aber die eher so ein Growth Mindset haben, die auch total fein damit sind, dass eine Firma mal defizitär läuft, die Primary investieren, also Wachstumskapital investieren. Und da haben wir glücklicherweise einen gefunden, der uns genau diesen hybriden Deal am Ende ermöglicht hat. Ja, und wir haben am Ende ja fast 100.000.000 nochmal in die Firma reingepackt und investiert, vor allem für Akquisitionen. Also wir haben dann, nachdem der PE eingestiegen ist, auch Firmen gekauft. Aber wir haben vor allem auch für uns im Prinzip so den Mini-Exit hingelegt, sag ich mal.
Nimm uns nochmal kurz mit, wie lief dann dieser Prozess zum Exit ab? Wann war das von der Timeline? Wie alt war die Firma? Ihr standet ungefähr bei 20.000.000 ARR. Wie war das Setting?
Wir haben uns erstmal, weil wir keine Erfahrung damit hatten, einen Advisor genommen. Eine Bank, mit der wir zusammengearbeitet haben, die uns im Prinzip durch diesen Prozess ein bisschen durchgeführt hat und begleitet hat, auch die Kontakte in die Investorenszene mitgebracht hat. Ja, das sind dann im Prinzip wie so Makler, kann man sich das vorstellen, die eine bestimmte Fee dann oder einen Prozentsatz von einem Deal Value nehmen. Und haben dann einen Prozess aufgesetzt. Ja, und das ist typischerweise, wie sowas eben funktioniert, ist, dass du wirklich versuchst, eine fixe Timeline zu fahren. Also du gehst an den Markt, bietest dein Asset an, also deine Firma, bietest die an als Investment-Target und sagst aber dem Markt auch gleichzeitig, so und so ist die Timeline. Wir zeigen euch das jetzt alles. Ihr habt die Möglichkeit, 2-3 Mal mit den Gründern zu sprechen. Und dann wird von euch zu einer bestimmten Deadline erwartet, dass ihr ein Angebot abgebt. Ja, und das macht man eben, weil typischerweise, was die Investoren nämlich ganz gerne machen, ist, die wollen sich ganz gerne so eine Company eigentlich über einen längeren Zeitraum angucken, um zu sehen, okay, passen die Businesspläne eigentlich, die Versprechen, die sie machen, geht das eigentlich alles auf? Also ein Investor liebt es wahrscheinlich, wenn er Anfang des Jahres schon mal reingucken darf und Ende des Jahres eine Entscheidung treffen muss. Ja, und das führt aber dazu, dass die Investoren alle immer dragen. Also du kriegst von denen einfach kein Termsheet. Wieder irgendjemand im Urlaub, wieder jemand keine Zeit, bla bla bla. Und wir haben dann diesen strukturierten Prozess aufgesetzt und gesagt, okay, es gibt einen Monat, da sind wir am Markt, da sprichst du mit allen, lernst die alle kennen. Alle haben die Möglichkeit, ein Angebot abzugeben und am Ende stehst du da und wir hatten so 6 oder 7 Angebote am Ende des Tages, also in Termsheets. Und dann nimmst du eines dieser Angebote an und dann geht so eine Due Diligence Phase los. Das heißt, wenn du das Angebot annimmst, ist nicht quasi der Deal schon gesigned, sondern der Investor hat dann nochmal die Gelegenheit, wirklich das Unternehmen auf Herz und Nieren zu prüfen. Das ist die Due Diligence. In der Zeit darfst du auch nicht mit anderen Investoren reden, weil der Investor dann in dieser Due Diligence-Phase ja sehr viel Geld auch investiert in Experten, Berater, Analysen, mehrere hunderttausend Euro tatsächlich. Und damit wir nicht parallel irgendwie noch versuchen, sozusagen einen anderen Deal zu machen, gibt es dann so eine sogenannte Exklusivität. Das heißt, wir dürfen dann nicht mit anderen Investoren sprechen. Diese Due Diligence-Phase dauert in der Regel 3-4 Wochen. In der Zeit prüft das Unternehmen oder prüft der Investor alles von dem Unternehmen. Wir müssen nochmal zusätzliche Unterlagen bereitstellen. Sie wollen mit Kunden sprechen, mit Partnern sprechen, teilweise auch mit Schlüsselmitarbeitern sprechen, einfach um wirklich sicher zu gehen, dass wir denen keinen Scheiß erzählt haben. Ja, und wenn am Ende der Due Diligence keine Red Flags aufgetaucht sind, dann kommt der Deal zustande. Ja, und dann gibt es typischerweise ein Signing und ein Closing. Also Signing ist, man geht zum Notar und unterschreibt. Und das Closing ist dann, Geld fließt sozusagen. Ja, und der Deal wird abgeschlossen. So, bei uns war es so, wir waren mitten in dieser Timeline drin und dann kam Corona. Februar, März 2020.
Februar, ja.
Ja. Und dann haben im Prinzip alle Investoren, also weltweit, ja, egal in welchem Bereich, haben ja alle Investoren erstmal gesagt, okay, wir stoppen alle Deals, wir machen nichts, wir müssen erstmal gucken, was jetzt hier mit Corona passiert. Das ist bei uns auch passiert. Wir hatten natürlich das in Anführungsstrichen Glück, also die Pandemie war natürlich total kacke, aber wir hatten natürlich das Glück, dass in Remote Work plötzlich bedeutet hat für viele Unternehmen, okay, jetzt müssen wir erst recht digital mit unseren Mitarbeitern kommunizieren und das hat natürlich uns befeuert. Wir haben gutes Business gemacht, wir konnten gute Traction zeigen in der Zeit und der Investor, mit dem wir eigentlich das schon im Februar machen wollten, mit dem haben wir dann den Prozess im September wieder aufgenommen und dann auch den Deal im Dezember 2020 abgeschlossen. So, und so läuft so ein typischer Prozess.
Wie habt ihr diese Angebote ausgewählt? Also da nochmal so Detailfragen. Ihr habt 6 Angebote, dann sagen die alles, okay, die kriegen jetzt irgendwie alle, kriegen von den Banken, von den Maklern quasi die Angebote ausgespielt und dann sagen sie, dann ist es ein Bieter-Contest und du bist nach dem höchsten gegangen oder mit der meisten Expertise. Was war so der Raum? Wie kann man sich das vorstellen?
Ja, also es ist schon so ein bisschen auch ein Bieterwettbewerb, der dann stattfindet. Gerade wenn du so viele Angebote bekommst, dann gehst du natürlich...
Sind das viele Angebote? 6?
Also ja, das ist schon ziemlich viel, ja, würde ich sagen. Also es gibt natürlich Investment-Targets, die noch krasser gefragt sind. Da gibt es vielleicht auch mal 20 Angebote, aber so für unsere kleine Firma in der Nische 6 Angebote war schon echt gut. Und dann versuchst du natürlich, die so ein bisschen gegeneinander hochzuspielen. Dann gehst du meistens hast du ja selber einen persönlichen Favoriten. Einen, wo du weißt, okay, der Nasenfaktor passt, mit dem hättest du Bock, das zu machen, ist aber vielleicht nicht der Höchstbietende. Ja, und dann gehst du zu dem und sagst, okay, pass auf, wir würden das gerne mit euch machen, aber der andere hat so und so viel geboten, jetzt müsst ihr euer Angebot verbessern. Und versuchst du das nochmal so ein bisschen hochzupushen. Das natürlich auch nicht zu sehr pushen, sonst springen die irgendwann ab. Und das haben wir dann noch ein Stück weit gemacht. Haben uns dann wirklich auch für den Investor entschieden, mit dem wir es eigentlich am liebsten machen wollten, bei dem wir das beste Gefühl hatten. Und sind dann da durchgegangen, ja.
Bestes Gefühl, weil Stratege, ich meine, am Ende des Tages war es ein US-Private-Equity-Fonds. Hm. Was waren so die Kriterien für dich im Vergleich zu den anderen?
Ja, also dieses Growth-Mindset auf jeden Fall. Die deutschen PEs, mit denen wir gesprochen haben, waren eher Profitability, Slow Growth, wenig Risiko. Und das wollten wir gar nicht. Wir wollten ja mehr Risiko gehen, aber selber de-risken. Und das ist auch vom Mindset her, die Amis, die haben halt gesagt, ja, wir wollen, dass ihr richtig Geld vom Tisch nehmt, weil wir wollen, dass ihr befreit aufspielt. Wir wollen ja, dass ihr geile Entscheidungen trefft. Ja, und die haben das verstanden. Die deutschen Investoren leider nicht. Also wirklich auch durch die Bank nicht. Keiner von denen.
Ja, verrückt, verrückt. Das heißt, vom Start 2019 seid ihr gestartet, Corona, Februar, es gab eine Unterbrechung, im September hast du gesagt, seid ihr dann wieder in die Gespräche gegangen. Vom ersten Gespräch bis zum Closing, gib mal eine Timeline. Also wie lange dauert sowas? Oder von der Due Diligence dann bis zum Signing, bis zum Closing?
Also der ganze Prozess so in der Regel 3 Monate, würde ich sagen.
So schnell?
Ja. Ja, man denkt das nicht, ne? Aber auch im Nachhinein habe ich mich gefragt, was soll denn dann noch länger dauern? Also es gibt diesen Beauty-Contest, also diese Pitch-Phase. Mhm. Ja, du pitchst dein Business, sprichst 2-3 Mal drüber. Es ist jetzt auch nicht ultra kompliziert, was wir machen. Ja, es ist Software as a Service. Wir haben ein Produkt, wir haben Recurring Revenue, wir haben Kunden. Wir haben
20 Millionen, wir sind profitabel. Ja,
so. Es ist kein super kompliziertes Business. Und worüber willst du noch reden? Ja, ja. Und da hilft tatsächlich auch so ein Advisor, weil so ein Advisor dann auch so ein bisschen den Bad Cop spielen kann. Ja, wenn er, während der Investor sagt oder die Investoren sagen, ja, wir würden gerne noch einen Termin machen, noch mehr erfahren und noch mehr reinfragen und so, sagt der Investor dann, nein, pass auf, jeder hat genau 3 Termine mit den Foundern und that is it. So, ihr hattet die Chance, jetzt müsst ihr ein Angebot abgeben. Und es zwingt dann auch den Investor wirklich auch mal Farbe zu bekennen. Also da würde ich auch jedem Founder, auch in einem VC-Funding-Prozess, würde ich es genauso fahren. Ja, da würde ich auch wirklich mir so eine harte Deadline setzen, auch den Investoren eine harte Deadline kommunizieren und nicht einfach nur, ey, wir reden mit dir und wenn du Bock hast zu investieren, dann melde dich doch bei uns, wäre doch nice, wenn wir nochmal reden. Nee, so nicht, sondern wirklich eine harte Timeline kommunizieren.
Und das waren dann 3 Monate operativ und Verkauf. Hast du dich aus dem Operativen komplett rausgezogen und warst nur mit dem Verkauf quasi beschäftigt? Hat das Team das mitbekommen? Weil das ist ja schon eine potenzielle life-changing, sowohl Company als auch persönliche Entscheidung.
Nein, eigentlich, also es hat natürlich Zeit gekostet, aber ich habe die Zeit einfach oben drauf gepackt, glaube ich. Aber ich muss auch dazu sagen, wir hatten wirklich das große Glück, dass wir bei Halo einfach einen richtig guten CFO hatten und auch immer noch haben, den Stefan Schnurk. Liebe Grüße an der Stelle, der einfach viel von dem Prozess und der ganzen Vorbereitung und auch der bürokratischen Arbeit, die dahinter steht, übernommen hat. Was auch meiner Meinung nach die Aufgabe eines guten CFOs sein sollte. Ja, und wir, also mein Mitgründer und ich, wir wirklich uns auf diese Pitch-Termine konzentrieren konnten. Mhm. Ja.
Dann war Signing, dann war Closing und dann, du hast gesagt, der PE hat nochmal 100 Millionen in die Firma investiert. Ihr selber konntet eure Secondaries dann verkaufen.
Genau, also wir haben tatsächlich am Ende des Tages eine Mehrheit an den Investor verkauft, aber der Investor hat selber nochmal Wachstumskapital reingegeben und wir haben dann auch nochmal Fremdkapital aufgenommen, in Summe dann knapp 100 Millionen, die wir aufgenommen haben und dann vor allem für Firmenakquisen verwendet haben. Also wir haben dann 2 Firmen gekauft, einmal ein Startup aus Frankreich, Paris, wir wollten uns gerne in den französischen Markt rein, wir wussten, okay, wir brauchen dafür ein Team on the ground. Und die hatten zu dem Zeitpunkt ein Produkt, was echt cool komplementär zu unserem Produkt war. Nämlich so Mitarbeiterbefragungen, die man dann auch über unsere Plattform spielen konnte. Das war ganz cool. Und die andere Firma kam ursprünglich aus Finnland. Und also auch ein Startup aus Finnland. Aber ein finnisches Startup hat, also fast alle skandinavischen Startups, weil die domestischen Märkte nicht so groß sind, haben sehr schnell auch einen Fuß in den USA. Und die hatten einen Fuß in den USA und auch ein komplementäres Produkt. Und dann haben wir gesagt, okay, das ist spannend für uns, weil wir ganz gerne in die USA rein möchten als nächsten Schritt. Und deswegen haben wir da die Akquisition getätigt. Beide, glaube ich, in 2021. Die eine Company so 15 Mitarbeiter, die andere 80. Ja, das war für uns schon die 80er Company, das war schon für uns auch ein kleiner Kulturschock. Dann irgendwie plötzlich 80 neue Leute und auch, was ich unterschätzt habe, muss ich auch sagen, ist so diese kulturelle Komponente. Also man guckt sich dann die auch, wir waren ja plötzlich auf der Investorenseite, ist ja ganz interessant. Wenn du anfängst, Firmen zu kaufen, benimmst du dich ja quasi genauso wie der Investor, also der gleiche Prozess, den ich eben skizziert habe, nur wir sind quasi der Investor, der Käufer. Ja? Das heißt, wir geben dann ein Angebot ab und dann kommt die Due Diligence und so weiter. Irgendwie 3-4 Termine mit dem Founder und that's it. So, und im Nachhinein, den Fehler, den ich gemacht habe, war, dass ich zu wenig Augenmerk auf das Thema Kultur gelegt habe. Also sind wir eigentlich in der Lage, gerade auch als Startup mit einer eigenen sehr starken Kultur, also wir waren sehr stark Purpose-getrieben, fast schon religiös zusammenhängend irgendwie als Firma mit den ganzen Leuten, können wir die vernünftig absorbieren? Ja, und das war schwieriger als gedacht. Weil wir tatsächlich ein bisschen Cultural Mismatch hatten und das mussten wir erstmal aufrollen. Das hat dann einfach mehr Arbeit gemacht als gedacht. Ja.
Das ist ja eigentlich so, du hast jetzt mehrere Phasen in den letzten 30 Minuten skizziert. Ich meine, diese Reise ist unfassbar, von Studienabbrecher zu ich gründe eine Agentur mit 20 Leuten, die hochprofitabel ist im Berateunternehmen, mache da meinen ersten Enterprise-Pitch, gewinne die Deutsche Bahn als Riesenkunden, brauche 8 Jahre, bis ich dann bei meinen ersten 10 Millionen ARR bin. Für die nächsten 10 Millionen brauche ich nur noch 2 Jahre, baue ein komplettes Salesbook auf, baue eine Kultur auf, die einfach an Performance ist. Hab dann wieder Gespräche mit deutschen Investoren, wo ich merke, boah, die haben überhaupt nicht dieses Growth-Mindset, sondern die wollen hier irgendwie Profitabilität oder wollen ihre 20% haben. Findest dann irgendwie, weil du sagst so, hey, ich will eigentlich mit diesem Unternehmen wachsen, ich möchte persönlich de-risken, aber ich möchte das Unternehmen ja wieder ins Risiko bringen, beziehungsweise das Potenzial eröffnen. Sagst dann, okay, alles klar, 2019, dann müssen wir jetzt wohl mal irgendwie den strategischen Investor in der Corona-Phase weiter am Wachsen, findest einen Private Equity Fonds aus den USA, der sagt, hey Jan, wir gehen bei euch rein, wir kaufen euch Geld ab. allein da ist ja eigentlich schon der Zeitpunkt, wo man sagen könnte, Jan, also unternehmerisch hast du es an dem Zeitpunkt geschafft. Also da waren ja, wenn man die Rechnung macht irgendwie, wenn ich das jetzt überschlage, ihr habt zu dem Zeitpunkt ungefähr 20 Millionen ARR. Natürlich bekommt ihr jetzt irgendwie keinen Umsatzmultiple von damals wahrscheinlich, weiß ich nicht, 20, 30 oder sowas zu guten SaaS-Zeiten.
Nee, bei weitem nicht.
So, aber du kommst ja, was bekommst du, ein EBIT-Multiple oder ein Verkaufsmultiple?
Nein, schon ein Umsatzmultiple, aber halt kein Zehner oder so, sondern vielleicht so ein Vierer, Fünfer oder so.
So, aber dann kann man die Rechnung ja auch machen. Das heißt, eine Firma war zu dem Zeitpunkt zwischen 50 und 100 Millionen wert. Ihr habt die gebootstrapped aufgebaut und dann beginnt ja jetzt eigentlich so die nächste spannende Phase. Warum hast du nicht gesagt so, ey, jetzt ist hier Schluss? Also warum bist du da noch in diesen ganzen Post-Merger gegangen?
Naja, erstmal war ja mein Versprechen auch an die Investoren war, ihr kommt mit rein und dann machen wir das Ding richtig groß. Und ich bin natürlich der CEO, der das dann auch mit durchzieht. Wir sind dann durch diese zwei Firmenkäufe und Integrationen durchgegangen und dann habe ich so gemerkt, dass mir ein bisschen die Luft ausgeht, ganz ehrlich. Ich hatte dann 12 Jahre auf dem Buckel, Vollgrind. Mein Privatleben hat darunter auch echt gelitten. Also ich habe durch mehrere Beziehungen durchgebrannt, immer die Arbeit an erste Stelle gestellt. Meine Familie hat angefangen, mir Signale zu geben. Und ich habe dann gemerkt, dass ich einen Wechsel brauche. Und ich habe auch gelernt, ich hatte ja auch sozusagen keine Mehrheit mehr in der Firma, ja, sondern war jemand anderes, der eine Mehrheit hat und derjenige, der in einer Firma eine Mehrheit hat, ist auch eigentlich derjenige, der den Takt vorgibt und so die Entscheidung trifft. Und dann gemerkt, okay, mein persönlicher Buy-in leidet so ein bisschen und wahrscheinlich könnte auch jemand anderes das weitermachen, was ich jetzt begonnen habe. Und habe dann für mich entschieden, okay, ich möchte gerne einen Schritt zurückgehen, möchte aber in der Firma involviert bleiben. Und das ist eigentlich meine Rolle heute. Ich bin bei Halo Aufsichtsratsvorsitzender, wir haben Aufsichtsrat. Ich bin monatlich mit dem Management im Austausch. Wir haben einen sehr, sehr guten Austausch. Ich bin teilweise auch noch mit Kunden involviert, also aus dem deutschsprachigen Raum, die mich einfach von damals noch kennen und mit denen ich eine persönliche Beziehung habe. Also ich bin noch schon auch persönlich noch investiert sozusagen. Ich bin auch übrigens immer noch auch selber investiert. Also ich habe auch noch Shares in der Company. Ich bin der zweitgrößte Shareholder in der Company, aber bin einfach noch komplett gedanklich mit an Bord, aber bin dann einen Schritt zurückgegangen. Und dann war, ich meine, du warst ja mit dabei, wir sind ja befreundet, dann war ja auch erstmal irgendwie Early Retirement gesagt und ich habe mir dann schon auch die Frage gestellt, was passiert so in meinem Leben als nächstes? Ja, und dann kam ChatGPT. Ja, und ich bin Tech-Produktbauer und für mich war klar, die KI, das wird die Welt verändern und das hat sich so ähnlich angefühlt, so wie damals, als ich Halo gegründet habe, vom Setup her. Auch damals kamen wir aus der Finanzkrise irgendwie auch durch so einen Dip durch, jetzt auch durch so einen Dip durch, plötzlich neue Technologie. Ich habe gesagt, okay, da muss ich mit dabei sein. Und ja, und habe dann ja Anfang 2023 wieder neu gegründet.
Ja, ich erinnere mich noch nach deinem Verkauf, wie erleichtert du warst quasi, wie du dann aber auch den Post-Merger mitgemacht hast. Wir haben dir damals Cappy und T-Shirt Early Retirement und wir haben Witze darüber gehört, dass du dir jetzt dienstags morgens um 11 Uhr in der Alster sitzt und die Enten fütterst, weil du nichts zu tun hast. Ich glaube, wie ich dich wahrgenommen habe, du hast auch erstmal ein bisschen Zeit gebraucht, um mal wirklich Luft zu holen, durchzuatmen. Aber es hat wirklich nicht lange gedauert. Da kamst du wieder in den WhatsApp-Gruppen an, ey Jungs, was ist denn hiermit? Und hey Jungs, ich habe jetzt hier eine Domain gekauft und deine erste Domain, die du gekauft hast, oder deine zweite, ich weiß es gar nicht mehr, aber du hast dann ja eigentlich dein Playbook wieder rausgenommen und hast gesagt, so German AI.
Genau. Ich wusste, ich will wieder was starten. Ich bin dann mit meiner Freundin Anfang 2023 für einen Monat nach Lissabon. Das war so ein Findungsmonat. Mal so aus dem persönlichen Umfeld raus, keine Ablenkung, nur wir zwei, ein bisschen Orientierung. Und in der Phase habe ich mir dann überlegt, okay, ich will was in dem AI-Bereich machen und ich habe auch verschiedene Ideen entwickelt. Aber also ChatGPT kam ja, glaube ich, im November 22 raus. Also ChatGPT war 2 Monate draußen. Und ich hatte mich zwar schon vorher mit KI beschäftigt, mit Machine Learning, aber da wurde mir wirklich zum ersten Mal klar, wie bahnbrechend das ist. Also ich glaube, wie vielen ja. Und habe mir dann verschiedene Ideen überlegt, bin aber zu dem Ergebnis gekommen, dass zu viel Staub aufgewirbelt war. Es war überhaupt noch gar nicht klar, wie sich die Steine legen würden. Und ich wollte zu dem Zeitpunkt nicht alles auf ein Pferd setzen, sondern erstmal gucken, wie sich das Ganze so entwickelt. Aber ich wollte in diesem ganzen KI-Bereich voll mit dabei sein. Und eigentlich war die Idee, tatsächlich auch so ein bisschen zu wiederholen, was wir damals mit Halo gemacht haben, nämlich vielleicht erstmal ein paar Kundenprojekte machen, ein bisschen rumexperimentieren und dann aus einem konkreten Projekt, aus einem richtig relevanten, greifbaren Need heraus ein Produkt zu bauen, nicht einfach in den blauen Dunst hinein. Und habe dann German AI gegründet, German.ai die Domain gekauft für einen sechsstelligen Betrag. Und ich fand die einfach ultra geil, ja, German AI, und habe die Firma gegründet, German AI GmbH. Und die Idee war erstmal vielleicht ein Venture-Studio zu machen und selbst finanziert und dann einfach zu sagen, okay, wir gründen unterschiedliche KI-Geschäftsideen aus, stellen Gründungsteams zusammen. Ich sage immer wir, ich war damals alleine, aber ich dachte natürlich schon daran, dass ich auch ein Team aufbauen würde. Und gründen verschiedene Geschäftsideen aus und sind dann auch genauso gestartet, hatten dann die ersten Projekte, Kunden, Beratung gemacht. Es war so dann so April, Mai, Juni ging das richtig los. Ich war wieder in Deutschland und dann habe ich da losgelegt. Ich hatte dann auch das große Glück, einen technischen Mitgründer mit an Bord holen zu können, den ich schon kannte von früher, den Piers. Und wir beide haben dann gesagt, okay, lass uns mal KI-Geschäftsideen entwickeln. Ja, und dann haben wir eine Brainstorming-Session gemacht, weiß ich noch, wir haben mehrere gemacht, oder dann haben wir eine gemacht, bei uns damals im Coworking-Space. Und da kam eine Idee raus, die habe ich genannt, der Kraken. So, die Idee war, eine Plattform zu bauen, die das gesamte Wissen der Firma aus den ganzen unterschiedlichen internen Wissensquellen, interne Tools, Apps, irgendwelche Datenbanken, irgendwelche Archive, alles zusammensucht und automatisch organisiert und den Mitarbeitern zugänglich macht. Nach dem Motto, stell dir vor, jeder Mitarbeiter wüsste, was die ganze Firma weiß. Wie heftig wäre das? Und da so war die Idee geboren von dem Kraken. Und es war dann einfach erstmal nur eine spezifische Gründungsidee, die wir hatten. Und dann haben wir angefangen, da einen Prototypen für zu entwickeln und wollten dann eigentlich ein Gründungsteam zusammenstellen, um das Ding sozusagen auf die Reise zu schicken. Und haben dann aber gemerkt, das finden wir so geil und wir haben eigentlich viel mehr Bock, ein Produkt zu bauen und einfach auch gemerkt, wir sind einfach, also ich vor allem bin Produktbauer, ich liebe es, Produkte zu bauen, und haben uns dann entschieden, dass wir das selber umsetzen und selber Vollzeit machen. Und daraus ist dann Zive entstanden, also Zive ist jetzt der Name, Zive, der Name des Startups, das wir letztlich im Dezember letzten Jahres, also Dezember 23, sozusagen offiziell gestartet haben. Und dann haben wir mit der Produktentwicklung begonnen, haben den ersten Prototypen entwickelt, sind dann im April diesen Jahres, also vor 3-4 Monaten, sind wir an den Markt gegangen. Ja, und haben jetzt schon wieder die ersten 100.000 ARR und sind gut am Starten.
Also Jan, das, was du hier beschreibst, ist eigentlich so ein bisschen die Wiedergeburt oder das Playbook von Halo. Jetzt schon nach 3 Monaten die ersten 100.000 ARR. Impressive. Also ich glaube, das ist ja aber auch der Grund, warum wir beide gesagt haben, hey, es ist gerade so ein spannender Zeitpunkt. Du bist dabei, du hast deine erste 100-Millionen-Company gebaut. Und jetzt, was ist deine Motivation jetzt? Also du hättest ja sagen können, ich bin durch finanziell, ich investiere jetzt in Startups, ich kümmere mich um andere Sachen, ich ziehe vielleicht nochmal in Lissabon. Warum kribbelt es jetzt nochmal? Warum hast du gesagt so, ey, dieses Abenteuer, es muss nochmal sein?
Harder, better, faster, stronger, würde ich sagen. Also ja, das ist das, worin ich gut bin. Das ist meine Passion. Das erfüllt mich, begeistert mich. Ja, und darüber identifiziere ich auch mich. Ja, und ich habe einfach Bock, jetzt nochmal richtig anzugreifen und es noch viel Größeres aufzubauen.
Ja. Das wird eine sehr spannende Reise, weil du schon gesagt hast, wir beide wollen das Ganze begleiten. Wir beide haben jetzt verschiedene Themen ausgedacht, wo wir sagen, wie ist startet Zive jetzt? Du hast es eben schon gesagt. Beschreib nochmal Zive in einem Satz und vielleicht auch schon mal so ein bisschen die ersten Kunden, was ihr jetzt gerade gebaut habt, wo ihr gerade steht und was auch die nächsten Themen sind, über die wir dann sprechen werden und wo ihr gerade in dieser frischen Journey steht.
Ja, also Zive nochmal ganz kurz. Zive organisiert das gesamte Wissen in der Firma automatisch und macht es den Mitarbeitern universell zugänglich. Einmal über eine unternehmensinterne Suche, quasi das Google für die Firma, über eine unternehmensinterne KI, also sowas wie das Firmen-Chat-GPT, aber quasi das alles über die Firma weiß. Das heißt, ich kann zum Beispiel, stell dir vor, du, also Chat-GPT, ne, kannst ja hingehen und sagen, erstell mir eine Marketingstrategie, dann kriegst du irgendeine generische Marketingstrategie. Jetzt mit unserer Lösung, dem Zive Assistant, kannst du hingehen und sagen, erstell mir eine Marketingstrategie für meine Firma basierend auf unseren Jahreszielen. Und der erstellt dir komplett eine Marketingstrategie basierend auf deinen Jahreszielen, berücksichtigt sogar, was letztes Jahr in der Marketingstrategie drin stand und was funktioniert und was nicht funktioniert hat. Also schon wirklich krasser Mehrwert für Unternehmen. Und wir haben jetzt in den ersten Go-to-Market-Tests, also wir haben quasi Marketing-Tests gelauncht, Messaging-Tests, ja, also die, man probiert dann immer verschiedene Ansprachen, verschiedene Wordings, was greift und was greift nicht, und haben halt relativ schnell krasses, ja, also krasses Feedback oder krassen Demand bekommen. Und haben, ja, wie gesagt, jetzt die ersten Kunden innerhalb weniger Monate gewonnen und vor allem auch eingeführt. Ja? Also die Unternehmen sind auch richtig heiß auf dieses Thema, weil sie halt, das, was ich immer daran merke, dass sie auch selber auf die Tube drücken und sagen, okay, wir wollen die Lösung und wir wollen sie jetzt. Und wir wollen sie nicht in 3 Monaten einführen, sondern auch wenn wir ein großes Unternehmen sind, wir haben das Go von der Geschäftsleitung, das Ding soll in 3 Wochen live sein. Also da ist richtig Power drin und insofern wollen wir da jetzt auch Gas geben.
Was ist die große Vision?
Also die große Vision für Seif ist, dass wir die de facto Standard-KI-Plattform für Firmen sind. Dass es völlig selbstverständlich ist, dass du als Firma Seif nutzt, um den Zwischenlayer zu bauen zwischen all deinem internen Wissen und modernsten KI-Technologien oder modernsten KI-Funktionen und Anwendungsfällen. Und das, also was meine ich mit de facto Standard? Also es soll völlig normal sein, also ich habe immer dieses Bild im Blick, was ich ganz geil fänden würde, wäre, stell dir vor, ein neuer Mitarbeiter beginnt in der Firma und dann beginnt das Onboarding und dann ist die erste Frage, die er stellt, oh, ihr habt schon Seif, oder? Mhm. Genauso wie er fragen würde, ihr nutzt schon Microsoft Office, oder? Und das ist so die Vision, die ich habe.
Jan, du hast in der Vergangenheit eine sehr erfolgreiche Tech-Company gebaut, 100 Millionen, jetzt willst du die nächste sehr erfolgreiche Tech-Company bauen. Was wird der Unterschied sein?
Ehrlicherweise wird es viele Unterschiede geben. Ja, ich habe natürlich enorm viel gelernt, die letzten 12 Jahre eine Firma zu bootstrappen. Wir werden organisatorisch ein bisschen anders ansetzen. Also wir denken zum Beispiel ganz konkret über Remote nach. Wir denken darüber nach, wie groß soll eigentlich unser Team werden? Wie wollen wir die Kultur aufbauen? Sind wir von Anfang an international oder gehen wir nur auf Deutschland? Wie machen wir Sales? Ja, auch da machen wir jetzt das Standard-Marketing-Playbook oder finden wir wieder wie früher irgendwelche krassen Guerilla-Wege, die von früher gehen nicht mehr, also die CeBIT als Konferenz gibt es nicht mehr, aber finden wir wieder solche Guerilla-Hacks, wie wir irgendwie effizient Wachstum generieren können. Und der wesentliche Unterschied wird sein, das Thema Funding. Ja, also bei Halo war es eben so, wir waren sehr, sehr früh an dem Markt dran und wir hatten dann auch die Zeit fürs Bootstrapping. Es gibt natürlich so ein paar Überlegungen, die schon auch dazu führen können, dass man als Unternehmen sagt, dass ein Pfad mit Investorengeldern Sinn macht. Ja, da ist zum einen Landgrab. Ja, so wenn du in einem Markt unterwegs bist, bei dem du weißt, okay, die Marktanteile, die werden jetzt einmal verteilt. Und wenn die einmal verteilt sind, dann kannst du die Marktanteile von einem Wettbewerber nur mit außerordentlich hohen Kosten zurückgewinnen. Dann macht es natürlich Sinn, jetzt das Geld zu investieren, um jetzt die Marktanteile zu sichern und nicht später sie von einem anderen Wettbewerber zurückzugewinnen. Das ist so Überlegung Nummer 1. Überlegung Nummer 2 ist klar Shareholder Value. Ja, also die ganz klare Überlegung, keine Ahnung, ja, ich gebe in der Investorenrunde, Finanzierungsrunde 20% meiner Anteile ab. Das lohnt sich ja aus meiner Perspektive dann, wenn ich diese 20% an abgegebenen Anteilen wertmäßig wieder aufholen kann durch das Geld, was ich reinbekomme. Und dann ist natürlich eine weitere Überlegung, welche Art von Company wollen wir sein? Wollen wir ein Bootstrap, das ist eher so ein, okay, alles sustainable und sehr, sehr überlegt, jeder einzelne Cent, jeder einzelne Euro? Oder wollen wir jetzt eher Hypergrowth und voll auf die Tube drücken? Und wir haben uns da wirklich die letzten paar Wochen intensiv drüber Gedanken gemacht und sind tatsächlich zu dem Schluss gekommen, dass wir jetzt ins Fundraising gehen werden. Und der Prozess, der startet im Prinzip jetzt.
Und der Prozess sieht so aus, dass du uns in diesen Prozess mitnehmen wirst. Wir werden das nächste Mal über das Thema Fundraising sprechen. Wir beide werden das so aufziehen, dass wir uns die Bälle hin und her spielen. Du uns ehrliche Updates gibst von, ihr seid jetzt gestartet, wie liefen die ersten Wochen, wie lief das Pitch Deck, wie waren die ersten Gespräche mit den Investoren und vielleicht gibt es das nächste Mal auch schon das Thema Closing. Also Jan, das war der Kickoff. Vielen Dank für diese erste Einführung. Ich glaube, wir haben alle verstanden, was du in der Vergangenheit gebaut hast, was für eine große Company, die erste 100-Millionen-Company. Und der Titel wird so ein bisschen sein, wie baue ich jetzt The Next Building Company auf? Danke, dass du dir die Zeit nimmst. Danke, dass du so ehrlich deine Insights teilen wirst. Ich freue mich extrem auf die nächsten Wochen und Monate auf dieser Reise. Du kennst mich, ich werde gnadenlos nachfragen. Wir werden hier kein Wischiwaschi machen, sondern du wirst deine echten Insights teilen. Und ich würde sagen, das war die erste Folge. Beim nächsten Mal geht's weiter mit dem Fundraising.
Danke, Henny.